Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Die obligatorische Frage: Wie geht's dir heute?
Ja, ich bin kein Fan der Zeitumstellung, aber wenn man was Gutes sagen will, dann, dass es jetzt noch hell ist.
Ja, es ist länger hell, um einen gemeinsamen Freund jetzt massiv zu ärgern.
Das ist sein Endgegner, wie du mal sagtest
Die
eben.
Zeitumstellung. Ja, Martin, herzliche Grüße.
Grüße.
Er sagt ja, wie war das? Es ist eben nicht länger hell, sondern es ist einfach früher spät.
Genau. Ja, und ihn ärgert natürlich in besonderer Weise, dass wenn jetzt Termine am frühen Morgen stattgefunden hätten oder stattfinden sollen, dann sind die einfach jetzt noch früher.
Ja, eine Stunde.
Eine Logik, ne? Da kannst du nichts gegen sagen.
Ja.
Und wie geht es dir?
Ja, ich habe tatsächlich einen Schnupfen.
Ich höre es noch ein bisschen.
Aber bevor jetzt alle in Panik ausbrechen, es ist wirklich nur Schnupfen.
Schnell abstellen, sonst steckt man sich noch an.
Meine Frau hat mir gesagt, man darf in diesen Zeiten nicht offensiv kommunizieren, dass man erkältet ist. Das könnte irritierende Reaktionen auslösen. Aber wir sind ja hier über digitale Kanäle, es kann ja nichts passieren. Ich sitze hier wirklich alleine und es ist auch wirklich nur ein Schnupfen.
Teile deiner Erkältung könnten die Bevölkerung verunsichern.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Ja, davon bin ich noch frei, aber auch du kannst mich ja jetzt nicht anstecken.
Nein.
Nein.
Heute ist Dienstag, 31.3. Hast du dir schon überlegt, wen du morgen in den April schicken willst?
Ja, auch damit wäre ich im Moment etwas vorsichtiger.
Ja, es kann ja was Moderates sein,
Ja,
was Liebevolles, was eine liebevolle Neckelei.
richtig, aber das einzige Opfer wären ja entweder die Hasen, mit denen ich hier lebe, oder meine Verlobte.
Ja, gut.
Den Hasen kriege ich schlimm Ärger und meiner Verlobten gehe ich, glaube ich, insgesamt schon so auf den Docht. Vielleicht würde ich dieses Jahr mal davon absehen.
Ja, und Tipp per Telefon oder so, mal einen kleinen Telefonprank.
Ja, ich schlage damit immer etwas übers Ziel hinaus und da fallen mir nur sehr gemeine Dinge ein
Ja.
und dann auch nur Verwandte, denen ich das antäte. Also ich lasse es, glaube ich, weg,
Und
wie Dienstreisen, weißt
also wenn hier einer unter unseren Hörerinnen und Hörern eine nette Idee hat, wie man auch in einer schwierigen gesellschaftlichen Gesamtsituation jemanden nett und liebevoll und nicht zu heftig in den April schickt, dann freuen wir uns über eure Rückmeldung.
du? Ja. Als Ministranten haben wir früher mal in der Gemeindetoilette Klarsichtfolie über die Toilette gespannt.
Da freut sich der Küster.
Ja, wir hätten dann danach gerne April, April gerufen, aber dann hätten wir uns auch verraten. Das war nämlich dann für die Betreffenden gar nicht so lustig, wie das jetzt klingt.
Nee, ist es auch nicht.
Nee, naja, man war jung und dumm.
Ja, das ist der Segen der Jugend.
Ja, man sieht es nach.
Und weil wir jetzt heute am Dienstag ja gerade erst mal 2 Tage hinter uns gebracht haben, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, haben wir festgestellt, wir beide waren in den letzten 2 Tagen ein bisschen streaming-faul. Ja, ich habe in so die ein oder andere Sache mal reingeschaut. Wir haben beide, so habe ich schon rausgehört, den ein oder anderen Disney-Klassiker verknust.
Ja.
Ja, das können wir uns mal gerne vornehmen. So Disney-Klassiker, aber nicht heute. Ich habe einen Film zur Kenntnis genommen, von dem jetzt alle reden und auch in den Zeitungen wird viel geschrieben, Der Schacht. Eine Netflix-Produktion, gerade Nummer 1 in Deutschland bei Netflix. Vielleicht sprechen wir da am Freitag drüber, weil den möchte ich unbedingt noch schauen. Und ansonsten war jetzt bei mir tagsüber so viel los, dass ich zu nicht viel anderem gekommen bin, außer Uwe. Und das ist eine Gemeinsamkeit, die wir teilen, eine gemeinsame Leidenschaft, möchte ich sagen, die wir teilen und von denen viele noch gar nichts wissen, weil wir da kaum drüber sprechen, über diesen Kanal.
Nicht unser Format, ne?
Ne, es ist nicht unser Format, aber wir sind beide passionierte Hörbuchkonsumenten.
So ist es.
Und jetzt die Frage, was lesen Sie denn gerade so?
Ja, was ich lese, was ich höre,
ja.
Das, also erst einmal grundsätzlich ist es ja eine ganz fantastische Sache, dir Belletristik oder worauf man eben Lust hat und was dann auch vertont wurde, zu konsumieren, während man zum Beispiel kocht, während man putzt, während man irgendwas Handwerkliches macht oder irgendeine Fleißarbeit, bei der man sich nicht auf den Text konzentrieren muss. Bei all diesen Tätigkeiten kannst du nebenbei das machen, wofür du dir sonst die Zeit nehmen müsstest, dich hinzusetzen, nichts anderes zu machen. Ich höre schon die Kritik, ja, aber das ist es ja auch und das sollte man ja auch mal sich darauf konzentrieren. Ist alles richtig, mache ich ja auch, natürlich trotzdem. Aber man kann halt noch mehr schöne Geschichten aufnehmen, während man andere wichtige Sachen macht. Und ich habe ja sonst auch irgendwas geguckt nebenbei oder so. Und das ist eben im Moment das Ding. Und ich habe ja eine große Schwäche für Science Fiction aller Art, neben Fantasy, weil ich es besonders faszinierend finde, wie Autorinnen und Autoren ihre Perspektive auf die Welt in fiktiven Welten verarbeiten. Das sagt ja immer was über unsere Zeit aus, über zum Teil die Gegend, aus denen Autorinnen und Autoren kommen und über deren Sicht auf die Gesellschaft, Hoffnungen und so weiter. Nicht? Oder vielleicht auch eine pessimistische Perspektive. Deshalb ist ja Dystopie gerade auch so angesagt.
Eigentlich ja nur.
Eigentlich fast nur.
Also selbst aus dem guten, alten, utopischen Star Trek ist eine mehr oder weniger noch mit positiven Restinseln versehene dystopische Welt geworden. Also es gibt noch so ein paar Idealisten, aber wenn ich jetzt an Picard, wir reden schon wieder über Star Trek Picard.
Es bewegt uns einfach.
Aber es ist so, das, was mich am meisten beschäftigt an dieser Serie, jetzt nochmal wieder von dem Thema Hörbücher wegzukommen, was mir am meisten aufgestoßen hat und wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, es sieht sehr so aus, als wäre Picard tatsächlich der einzige gescheite Captain der ganzen Sternenflotte gewesen. Also der ist zwar jetzt in Pension, aber hält noch seine Ideale hoch und alle anderen Offiziere und Verantwortlichen, mit denen er redet, die sind entweder lange auf dem alten Teil und haben auch nichts mehr zu kamellen. Und alle anderen sind nur noch irgendwelche machtpolitischen Pragmatisten und sagen, ja, ja, hier, das ist alles Hybris, du mit deinem Idealismus, geh mir weg, du alter Mann. Ja.
So ist es.
Und dann fragt man sich, wo sind denn dann die anderen Leute alle? Oder gab es die nicht? Oder war das schon damals bei The Next Generation Picard der einzige von den ganzen Starfleet-Captains, der so ein bisschen idealistisch war?
Denn sowohl Captain Janeway hielt ja auf der Voyager immer die Ideale hoch, sogar im Delta-Quadranten, der die ganze Besatzung von DS9, zumindest die von der Föderation, haben ja auch in schwierigen Zeiten das immer vertreten. Das macht diese Serie ja auch besonders. Tja, wo sind die alle? Das ist eine gute Frage.
Ja.
Und deshalb auch zurück zu dem, was ich eben sagte, das sagt ja auch immer etwas aus über die Leute, die diese Geschichten schreiben. Und offensichtlich fällt es im Moment Autorinnen und Autoren, auch von Drehbüchern, unglaublich schwer zu denken, dass die menschliche Gesellschaft sich über das hinaus entwickeln kann, was sie im Moment als gesellschaftliches sieht. Die Anführer müssen immer stark gemacht besessene Leute sein. Konflikte ernsthaft geht man eigentlich nur mit militärischer Gewalt an. Am Ende wollen sich die Leute doch nur bereichern oder suchen ihren Vorteil. Ja, und dann gibt es so ein paar wenige, die können mal so prophetisch den Weg weisen. Dann macht man es zeitweise ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen ist der einzige Fortschritt, den wir zu erwarten haben, der technologische. Weshalb da immer ein bisschen auch das Heil gesucht wird. Das ist so, was ich immer sage, wir haben den Humanismus nicht geschafft, dann probieren wir es halt mit dem Transhumanismus. Da müssen wir nicht bessere Menschen werden, die mehr auf den Nächsten achten, sondern wir transferieren einfach alles in die Cloud und dann sind auch unsere Probleme gelöst. Geil. Ne, deshalb jetzt auch, habt ihr denn die Hausaufgabe erfüllt? Habt ihr Chappie mal geguckt? Es ist ein Graus.
Ja, oder nicht nur die transhumanistischen Fragen in den ganzen Serien und Filmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen und mit künstlichen Lebensformen und menschlichem Bewusstsein. Wir haben ja etliche in unserem Programm der Popcorn-Pilger schon besprochen. Die gleiche Kerbe schlägt ja auch, ne, der einzige Fortschritt, den wir uns zu erhoffen und zu erwarten haben, ist der technische Fortschritt. Das heißt, entweder wir können die Probleme hier auf der Erde technisch lösen oder wir nutzen die Technik, um andere Planeten zu kolonisieren.
Ja.
Wenn wir hier auf der Erde alles in den Graben gefahren haben.
Ja, weil es im Moment scheint nicht möglich ist, ein anderes System, wie auch immer, zu denken oder eine andere Gesellschaft. Ja, tja. Pech gehabt, wa? Und um jetzt die Brücke zurückzuschlagen zu den Hörbüchern.
Ja, genau. Jetzt bin ich gespannt. Wie kommst du jetzt wieder zu den Hörbüchern zurück?
Ja, ich habe jetzt gerade fertig gehört, würde jetzt anfangen mit dem zweiten Sapkowski-Teil vom Hexer. Da fällt mir der Einstieg ein bisschen schwer, aber das kommt noch, muss ich ja mal durchgehört haben. Du hast es ja schon.
Ich hab's schon hinter mir.
Und kurz davor habe ich gehört von Michel Faber, das Buch der seltsamen neuen Dinge. In aller Kürze, die Menschheit hat es irgendwie, die Technologie wird nicht näher beschrieben, geschafft auf einen ganz, ganz weit entfernten anderen Planeten, der bewohnbar ist, und baut dort sozusagen die erste Kolonie, den ersten Stützpunkt der Menschheit auf. Und da leben schon Ureinwohner, die sind entfernt humanoid und sind ganz friedliche, sehr einfache Leute. Und die stehen offensichtlich auf die Bibel, die sie auch das Buch der seltsamen neuen Dinge nennen. Und da sucht die Firma, die diese Kolonie unterhält, einen Pastor aus, offensichtlich eine Art frei evangelischer Prediger, den sie dahin schicken. Und seine Frau muss er aber zurücklassen. Und die können sich aber noch so eine Art E-Mails schreiben. Und ein guter Teil des Buches ist eben auch dieser Briefwechsel zwischen den beiden, in dem man erfährt, dass die Gesellschaft, in der die Frau zurückgeblieben ist, zugrunde geht. Also die Gesellschaften lösen sich auf, die Staaten lösen sich auf, vieles funktioniert nicht mehr, die Ressourcen sind aufgebraucht und er lebt da und predigt den Aliens das, was die ohnehin schon glauben. Also das ist also ganz, ganz interessant, ohne dass ich jetzt behaupten würde, man kann dieses Buch überhaupt nicht richtig spoilern, will ich nicht zu viel vorwegnehmen, kann aber, glaube ich, sagen, am Ende ist halt die Welt im Eimer. Und es stellt sich eben raus, dass diese Kolonie letztlich nur so ein Same ist, den versucht die Menschheit zu streuen, damit irgendwas übrig bleibt. Aber da sind halt auch nur Leute, also die sonst in der Basis sind, die weder besonders religiös sind, noch besonders leidenschaftlich, noch besonders irgendwas. Die wurden schon, abgesehen von dem Prediger, danach ausgesucht, dass die mit allem und jedem können und sich an nichts reiben und deshalb auch völlig geschichtsvergessen sind. Da liegen zum Beispiel nur Hefte, so technische Fachmagazine aus, aber nichts Historisches. So, damit man möglichst vergisst, was die Menschen vorher gemacht haben, weil das ja offensichtlich in dieses Falsche geführt hat, was die Gesellschaft letztlich zugrunde richtet. Dass da aber auch viel Gutes und Schönes und Wahres dabei war, das wird völlig ausgeblendet. Und leider hat der Autor das nicht hinreichend meines Gefühls nach behandelt. Also ich weiß immer noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Hm. Bin auf dieses Buch gekommen, weil Amazon vor 3 Jahren mal eine Pilotfolge zu einer Serie, die auf diesem Buch basieren sollte, gemacht hat. Hieß Oasis, nach dem Planeten, auf dem das da spielen soll.
Und nicht der Band?
Nicht der Band, genau. Das, wenn man das googelt, findet man erst die Band lange, lange. Und der, den Robb Stark gespielt hat in Game of Thrones, der war da der Prediger.
Ja, also würdest du das Buch jetzt nicht empfehlen, oder?
Doch, also es würde mich sogar sehr interessieren, was andere davon halten. Aber es ist eine sehr andere Art, eine Geschichte zu erzählen. Es gibt weder einen echten Spannungsbogen, noch eine gewisse Entwicklung schon, und es läuft auch völlig offen aus. Also Ja, es ist interessant und rührend stellenweise auch. Vor allem, wenn man selber ein religiöser Mensch ist, wird man hier auch sehr angefragt. Was ist das Wirken Gottes? Kann man das irgendwie, kann man Gottes Wirken behaupten? Wenn überhaupt, dann ja wahrscheinlich eher in der Rückschau, aber kann ich dann auch sagen, Gott ist so und so und er wird an mir handeln? Das wird da schon stark angefragt.
Das ist ja auch kein Wunder, wenn das so geschichtsvergessene Menschen sind.
Ja, eben. So, und da muss er nur, also die Leute, die ihm am nächsten sind, sind die, die vermeintlich am fremdesten sind, diese Außerirdischen. Das ist schon in vielerlei Hinsicht faszinierend, hat mich aber ein bisschen unentschlossen zurückgelassen. Würde ich empfehlen, das Buch der seltsamen neuen Dinge von Michel Faber. Das habe ich gerade ausgehört, das war ein lang gehegter Wunsch und dann gab es das zum Glück als Hörbuch und weggehört. Und du?
Ja, ich habe als letztes die Jabkowski-Bücher über den Hexer. Weil
das sind vier Bände, wie viele waren das? Ohne die Kurzgeschichte.
Nee, genau, die Bücher, die Romane sind vier.
Vier, ja.
Vier. Und dann schließt sich noch eine weitere Kurzgeschichtensammlung an, nach dem letzten Band.
Ja, etwas endet, etwas beginnt.
Etwas endet, etwas beginnt. Und da sind aber nur noch zwei Geschichten dabei, die lose mit dem Hexer zu tun haben.
Ah ja.
Ja, und das war so.
Nicht schlecht, oder?
Ja, es ist nicht schlecht. Ich bin jetzt aber auch nicht ein Riesenfan geworden, muss ich gestehen. Vielleicht muss ich doch noch mal die Computerspiele spielen, um der ganzen Sache wirklich auf den Grund zu gehen.
Ich glaube, das empfiehlt sich, denn daher kommt ja auch die große Freude und die große Popularität, die dem Hexer
ja. Aber
anhaftet.
Bei den Hexerbüchern ist mir eben aufgefallen, das, was du eben über Science Fiction gesagt hast, das ist ja hier eine Fantasy-Reihe. Aber man merkt ganz deutlich das Milieu und die sozialen Verhältnisse, in denen Jabkowski lebt und in die er hineinschreibt. Ja, ja. Also es ist so ganz viel, er ist ja Pole und er arbeitet sich, man merkt das so, auf jeder dritten Seite erarbeitet sich so ein bisschen an, gerade an einem sehr national und sehr konservativ geprägten Katholizismus aus, wie ja. er in, bei vielen Menschen in Polen so tonangebend ist. Und das äußert sich immer wieder an diesem, ja man kann fast schon sagen, Stereotypen von seltsamen, bigottem Priester. Da sind bei Jabkowski verschiedene Religionen, aber da gibt es überall auch Geistliche. Und die sind ganz häufig so, haben die so einen ähnlichen Charakter. Ja, das sind dann irgendwelche, das sind entweder überzeugte Eiferer, die nicht mit sich reden lassen und nur den Buchstaben des Gesetzes verfolgend irgendwie alles, was ihnen querkommt, auf den Scheiterhaufen bringen wollen. Oder es sind irgendwelche scheinheiligen, bigotten, zwielichtige Gestalten. Und das ist so, ich will jetzt mal sagen, wenn man in andere kulturelle Erscheinungen hineinschaut, ob das Bücher sind oder ob das Filme sind. Ich erinnere mich, wir haben über Königreich der Himmel gesprochen. Die sind alle so ein bisschen wie der Patriarch von Jerusalem in Königreich der Himmel.
Ja, genau. Guter Vergleich. Wobei auch Sapkowski ja seine Ausnahmen hat. Also die Gläubigen, die aber eine gewisse Offenheit haben und eine Herzensgüte, diese Neneke zum Beispiel, diese Klostervorsteherin bei der Geralt-Reihe,
ja.
Ist ja so eine Figur. Und das ist auch faszinierend, wenn man sich heute anguckt, da wirst du ja, werden Medien und Personenkreise ja nicht müde immer zu betonen, wie runtergekommen und verdorben gewisse Kreise, kirchliche oder religiöse an sich Kreise sind. Aber ein Ansturm auf die Klöster ist ja gerade aktuell, der auch, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten seinesgleichen sucht.
Ja, aber als Wellness-Oase.
Ja, als Wayne.
Wenn ich jetzt böse, das ist jetzt böse, böse, böse ausgedrückt.
Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Da, also wenn du einen ehrlichen Menschen, der es doch irgendwie verstanden hat, suchst, dann musst du zu Anselm Grün gehen. Wenn irgendwo Kloster draufsteht, das kann ja nur was Gutes sein, was Nachhaltiges, was Ökologisches und was irgendwo irgendwie auch noch so eine Magie der Weisheit anhaftet. Also es ist ein bisschen beides und der Sapkowski ist da also wirklich, wie du sagst, ganz Kind seiner Zeit. Da gibt es dann diese Orte der spirituellen Aufrichtigkeit, aber im Großen und Ganzen und sobald das irgendwie im gesellschaftlichen Kontext steht, sobald das was Politisches hat, gibt es eben nur die verrückten Eiferer oder die Heuchler und Scheinheiligen, ja.
So, Uwe, wie kommen wir jetzt zum Schluss nochmal, wie kriegen wir jetzt die Kurve und nochmal mit einem schönen und positiven und mutmachenden Ausblick bis Freitag?
Na, da machst du jetzt den Bock zum Gärtner.
Ist es dir so schlecht?
Nein, es ist überhaupt nicht. Vielleicht kriegen wir das noch so hin. Wir haben ja auch schon durchaus uns kritisch geäußert über so Wohlfühlorte, so zum Beispiel Superheldenfilme. Nicht? Da kann man ja auch was Kritisches sehen. Das Gleiche, muss man ja sagen, gilt auch für zum Beispiel so Disney-Klassiker oder so. Nichtsdestotrotz löst das in uns ja auch ein wohliges Gefühl aus, wenn man sowas nochmal guckt. Also du hast gesagt, du hast Aristocats geguckt, den werde ich mir jetzt nochmal anschauen.
Ja, und Alice im Wunderland.
Und Alice im Wunderland, auch hier, du hast es auch gehört, nicht? Und jetzt auch ja. Den Disney-Klassiker gesehen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde bei Zeiten mal, wenn mir langweilig sein sollte, was ja an sich selten ist, dann mache ich mal den Vergleich, die Pseudo-Real-Verfilmung und dann den Klassiker so daneben.
Ja, das kann ich dir jetzt schon sagen, wie das ausgeht.
Ich ahne es auch. sagt auch wieder was über die Zeit. Ja. Aber dadurch kriege ich dann mal die alten Klassiker endlich wieder zu Gesicht oder die mir noch fehlen, die kann ich dann mal nachholen. Aristocats, dann habe ich Pocahontas noch nie gesehen.
Ja, hau rein.
Wahnsinn, ja.
Und danach Avatar, das ist das Gleiche.
Avatar, genau. Das ist sozusagen die Neuverfilmung.
Gut, Uwe, dann wünsche ich dir noch einen guten Tag und eine gute Restwoche und wir hören uns am Freitag wieder.
Ja. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Pass auf dich auf.
Sowieso.